Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Radio OSM, dem deutschen OpenStreetMap-Podcast. Wir sind heute auf dem Hack-Weekend in Karlsruhe und bei mir ist Andi.
Ja, wie immer halt, hi.
Der Jochen.
Ah, hallo.
Und der Christoph.
Hallo.
Und die beiden haben wir jetzt verhaftet, weil die haben ein ganz interessantes Projekt.
Es ist also jetzt nicht so eine kleine Insel, sondern das ist irgendwas so, als ob jetzt Großbritannien mit dem Kontinent verbunden wäre oder sowas, ja. Und also in der großen Ordnung, da muss man schon sagen.
Wo kämen wir denn dahin?
Ja, OpenStreetMap ist immer noch so ein bisschen in gewisser Hinsicht, aber das ist nicht schlechter als die anderen Webkarten wie Google. Im Mittelalter verhaftet, sodass man, wenn man zu weit nach Süden geht, dass man irgendwann vom Kartenrand runterfällt.
Ein Pub, der irgendwie very cold hieß und es gibt irgendwelche Restaurants und Klos und alles Mögliche.
Ihr zwei, welchen Bezug habt ihr denn zu OSM?
Ja, also ich bin seit vielen Jahren schon bei OSM mit dabei. Die meisten Leute werden vielleicht meinen Namen schon mal gehört haben und so. Mach lauter Softwareentwicklung und sowas im OSM-Bereich. Verschiedene Sachen und zum Beispiel Osmium Tag Info, da kennen mich vielleicht viele Leute her. Genau.
Und Christoph, du bist relativ frisch zu OSM gekommen?
Ja, genau. Also ich bin eigentlich noch nicht so lange mit direktem Bezug zu OSM dabei, aber beschäftige mich mit Geodaten eigentlich schon seit länger und bin jetzt über diverse Dinge halt auch ein bisschen mehr mit OSM involviert.
Und welches Projekt habt ihr euch beide gesucht?
Gesucht, ja. Das Problem ist nicht, dass wir uns Projekte gesucht haben, die Projekte finden uns. Genau, das ist das Problem. Das sind immer lauter Sachen, die uns finden und dann muss man die machen. Ja, wir haben uns überlegt, wir haben festgestellt, dass die Antarktis doch etwas, ich sag mal, untergemappt ist im Vergleich zu, wie die sonstige Welt inzwischen ja bei OSM schon sehr, sehr gut aussieht. Die Antarktis ist da doch etwas dünn und vor allen Dingen an vielen Stellen sehr, sehr falsch gemappt.
Was ist denn die Antarktis?
Die Antarktis?
Der Kontinent im Süden.
Nein, die Antarktis ist ja der Antarktika ist der Kontinent, oder? Hatten wir es nicht gerade festgestellt? Ja, Antarktika ist der Kontinent, der da unter dem Eis liegt. Und Antarktis ist die ganze Region.
Genau, alles im Süden, alles nicht nur der Kontinent.
Aber welches Interesse treibt euch denn, um diese entlegene Region sich zu kümmern?
Ja, das begann eigentlich für uns beide über die Küstenlinien. Beim Jochen ja über seine Aktivitäten da im Bereich Küstenlinienbearbeitung in OSM, das OSM Coastline Tool, was ja vielleicht viele schon mal gehört haben. Bei mir im Zusammenhang mit einem Projekt, diese Küstenliniendaten dann zu generalisieren, also zu vereinfachen für eine Kartendarstellung, die besser lesbar ist bei geringen Vergrößerungen. Und dabei haben wir eigentlich beide unabhängig voneinander festgestellt, dass die Küstenlinien in OpenStreetMap zwar insgesamt relativ gut sind und auch von einer relativ gleichförmigen Qualität, aber die Antarktis da als das Negativbeispiel eigentlich raussticht hinsichtlich Detailliertheit und Genauigkeit der Darstellung. Und da dachten wir halt beide, da sollte man was dran machen.
Ja, wozu sollten denn die Küstenlinien da so weit ab vom Schuss überhaupt irgendwie vernünftig sein? Ich meine, wer hat denn da überhaupt ein Interesse dran, dass das gut ausschaut?
Die Frage kann man sich bei OSM natürlich immer stellen, ja. Also ich finde schon, dass die Antarktis ist immerhin ein ziemlich großer Bereich unserer Welt. Die Antarktis ist genauso groß wie Europa etwa. Wenn man das mal vergleichen würde, sieht man typischerweise auf der Karte nicht so, guckt da nicht so häufig hin, aber die ist da und da passieren natürlich auch Dinge. Und natürlich muss da nicht alles so detailliert sein, wie es das vielleicht in Europa ist, aber so eine gewisse Grundkorrektheit und Grundvollständigkeit und sowas will man natürlich schon haben. Wir wollen schon, dass wenn man eine Weltkarte anguckt oder eine Karte jetzt von den südpolaren Regionen, dass es da halbwegs richtig aussieht. Und die Küstenlinien insbesondere, die eben in der Antarktis eingetragen sind, die sind wirklich sehr, sehr, sehr schlecht, wohnen auf sehr alten Daten irgendwie. Und wenn man das eben mit jetzt irgendeiner Karte im Atlas vergleicht und so, merkt man, wie schlecht die einfach sind. Und wir hätten schon gerne, ich sag mal, so eine gewisse Grundkonformität, dass es wenigstens die wichtigsten Daten auf der ganzen Welt wenigstens da sind, damit man sich nicht schämen muss, wenn man die OpenStreetMap gerade ankauft.
Und was heißt denn in dem Fall, dass die nicht da sind, dass einfach schlecht sind oder
die Daten sind nicht sehr detailliert,
okay.
Zunächst erstmal, aber sie sind auch in vielen Bereichen wirklich grob falsch.
Also da sehe ich dann so richtig Ecken, wo so rechteckige oder...
Genau, also was am meisten auffällt, ist, dass da eine Insel ist, die in OSM-Daten eigentlich eine Halbinsel dargestellt ist. Aber auch ansonsten gibt es Stellen, wo die OSM-Küstenlinie dutzende Kilometer von der echten entfernt ist. Und das ist halt wirklich unschön.
Ja, und es ist also jetzt nicht so eine kleine Insel, sondern das ist irgendwas so, als ob jetzt Großbritannien mit dem Kontinent verbunden wäre oder sowas, ja. Und also in den Größenordnungen, da muss ja, man schon sagen.
Wo kämen wir denn da hin? Wie ist das denn in Antarktika? Leben da Menschen? Sind da Menschen anwesend?
Ja, da gibt es durchaus Leute, insbesondere natürlich auch den Forschungsstationen. Und da sind im Sommer, also im arktischen Sommer, sind da vielleicht 2000 Leute oder sowas in der Antarktis auf der McMurdo-Station, hauptsächlich der amerikanischen Station, die größte, aber auch auf anderen natürlich sind da unterwegs und forschen da und brauchen natürlich auch ihr ganzes Supportpersonal und so weiter, bauen da im Sommer Flugplätze auf dem Eis, damit sie da landen können und so weiter. Da ist also durchaus was los. Es gibt auch so ein bisschen Tourismus, also man kann da mit Kreuzfahrtschiffen hinfahren, man kann da auch es überfliegen, also solche Sachen gibt es auch. Ist natürlich kein Vergleich mit anderen Ländern, aber es gibt da durchaus Leute.
Ja, weiß nicht, gibt es da Mapper? Wisst ihr das?
Sicher, genau wissen wir jetzt von Einzelnen nicht, aber es ist durchaus auch einiges gemappt an Detailinformationen, so Forschungsstationen und dergleichen, so dass es durchaus sein kann, dass, wenn man das mit anderen Kontinenten vergleicht, die Antarktis den größten OSM-Mapper-Anteil von allen Kontinenten hat. Was natürlich absolut gesehen immer noch relativ wenig ist.
Ja. Man muss sich die Zahlen ja mal so hinbiegen, dass sie für einen passen, gell?
Mhm. Ihr habt jetzt schon ein bisschen erzählt so über die mittlere Datenqualität, die Küstenlinie, also wir reden ja zuallererst mal vor allem über die Küstenlinie, die Küstenlinie so im antarktischen Bereich hat. Aber mir ist da beim Anschauen der Region sind mir da so ein paar komische Sachen aufgefallen, so Dinge, die ich vermute, dass sie da eigentlich nicht hingehören. Könnt ihr mir darüber was erzählen?
Ja, also letztlich gibt's da sozusagen zwei Sachen, die dann eine Rolle spielen. Das eine ist, glaube ich, eben, weil keiner sich bisher so richtig um die Antarktis kümmert, kaum jemand die Karte anschaut, kaum jemand sich da zuständig fühlt, auch für den Bereich. Da haben doch einige Spaßvögel ab und zu irgendwelche Daten angelegt, die da nicht wirklich sind. Also wenn man da so ein bisschen rumgeguckt hat, noch vor ein paar Tagen, sind da eben irgendwelche merkwürdigen Strukturen angelegt worden, die also ja, mit irgendwelchen verwirrenden Wegen und so weiter. Es gibt einen Pub, der irgendwie Very Cold hieß, und es gibt irgendwelche Restaurants und Klos und alles Mögliche. Und da haben offensichtlich jemand mal irgendwas ausprobiert oder sowas. Und wenn jemand das in einem anderen Bereich macht, dann wird es sehr schnell wieder gelöscht und gesehen. Und wenn es in der Antarktis macht, dann sieht es halt nicht unbedingt jemand. Und vielleicht machen auch Leute das absichtlich, also das, wir haben da auch gestern so ein Easter Egg uns angeschaut, wo jemand also großflächig irgendwelche unsinnigen Flächen eingetragen hat und so eine Ostereiform da irgendwie eingetragen hat, ist nicht so ganz klar, was das sein sollte. Die andere Sache ist halt, dass aus ein technisches Problem wahrscheinlich, dass es manchmal passieren kann, man hat irgendeine Software und passt da nicht richtig aus mit Datenkonvertierung, was auch immer. Und dann landen plötzlich irgendwelche Daten am Südpol oder so. Das gleiche Problem haben wir an der Stelle, wo der 0 Grad, 0 Längengrad, 0 Breitengrad, also im Atlantik, da landen auch manchmal Sachen, wenn halt jemand die Koordinatenwert einfach nicht initialisiert. Und das gibt's eben auch, dass da als Sachen am Südpol oder sowas landen. Und ich bin da neulich mal durchgegangen und habe ziemlich viel von dem Zeug gelöscht, was offensichtlicher Unsinn war. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, da muss man mal genauer gucken, ob da wirklich eine Antarktis-Station ist oder ob da jemand aus Spaß eine eingetragen hat. Aber das ist durchaus spannend, da mal so ein bisschen zu gucken, was da so stattfindet.
Jetzt mal abgesehen von den Dingen, die Mapper da eingetragen haben, wo kommen denn die Daten, die wir im Moment in der Antarktis sehen, überhaupt her?
Was die Küstenlinie betrifft, bekommt das aus den GRDM-Daten. Das ist so eine Datenbank, die frei verfügbar ist, die aber relativ alt ist.
Was heißt GRDM?
GRDM steht für Global Administrative Areas.
Und wer gibt die raus?
Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Weiß jemand
da
von euch?
Da gibt es so eine Webseite, GRDM.org, und da sind die drauf. Also ich habe...
Okay, also irgendeine Organisation.
Ich weiß nicht, ob das eine Organisation ist oder ob das irgendwie nur ein Privatmensch ist oder irgend sowas.
Es sind halt Daten, die wohl in früher Zeit von OSM relativ weitreichend importiert wurden und nach und nach in anderen Gebieten durch andere bessere ersetzt wurden. Und die Antarktis ist halt quasi noch ein bisschen Überbleibsel davon, dass noch mehr oder weniger im Originalzustand da ist.
Ist das noch vollständig GRDM-Stand?
Nein, da sind noch ein paar Änderungen vorgenommen worden, die aber die Qualität nicht nennenswert verbessert haben, soweit wir das beurteilen können.
Okay. Und wenn ihr da jetzt sagt, ihr wollt das in Zukunft verbessern, wo könnte man denn Daten hernehmen, die besserer Qualität sind?
Also es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Datenquellen und davon sind auch einige frei verfügbar. Und das, was wir jetzt ins Auge gefasst hatten für die ersten Verbesserungen, sind Daten auf Basis von Satellitenbildern des MODIS-Sensors. Das ist ein Satellitensensor mit relativ moderater Auflösung im Bereich von 100-200 Metern. Und daraus hat halt eine amerikanische Behörde dann per Klassifikation halt eine Landwassermaske erzeugt. Und die können wir für die Küstenlinie als Grundlage nehmen. Und daneben gibt es aber noch deutlich höher auflösende Satellitenbilder, die man letztendlich für weiterreichendes Mapping als Grundlage nehmen kann.
Mir ist bei dem Rumgucken aufgefallen, dass da relativ viel frei zugänglich ist. Also viel mehr, als ich jetzt erwartet hätte für so eine Region, in der eigentlich erwartungsgemäß ziemlich wenig da sein müsste. Hast du eine Idee, wie das kommt?
Das liegt vermutlich daran, dass ja die Antarktis letztendlich etwas ein Spezialfall auf der Erde ist. Durch den Antarktis-Vertrag ist da die Nutzungsmöglichkeiten relativ eingeschränkt, gerade für die kommerzielle Nutzung. Das kann eigentlich nur für Forschung verwendet werden. Und deshalb relativ geringe kommerzielle Interessen da sind an solchen Daten. Und deshalb sind, denke ich, ein größerer Prozentsatz der Daten, die überhaupt von der Antarktis existieren, frei zugänglich als in anderen Regionen der Welt. Mhm.
Wie ist das denn so? Also wenn ich hier in Europa Sachen mappen möchte, wo ich jetzt nicht persönlich hinfahren kann, weil es zu weit weg ist, dann schalte ich einfach bei Bing die Luftbilder an. Kann ich sowas auch in der Antarktis machen?
Von den verfügbaren Daten im Prinzip schon, wobei Luftbilder gibt es kaum. Satellitenbilder sind halt dann dort. Die sind auch nicht ganz so einfach zu verwenden wie in Europa oder anderswo auf der Welt, weil sie erstmal meistens nicht bis zum Pol direkt gehen, weil die Satellitenorbits halt nur einen gewissen Bereich abdecken. Und auch aufgrund der klimatischen Situation, der Tatsache, dass es nah am Pol ist, ist halt die Beleuchtung kritischer. Also die Auswertung von Satellitenbildern ist dort wesentlich schwieriger. Und das wird natürlich noch verstärkt dadurch, dass es kaum Möglichkeiten gibt, das vor Ort zu überprüfen.
Man hat da wahrscheinlich auch Probleme mit langen Schatten und größeren
genau,
Schattentälern.
Genau, sowas, also ne? Je nach Jahreszeit ist halt dann auch die Schneesituation ist als variabel, wobei das eher im Norden ein Problem ist. Im Südpolbereich ist das relativ konstant. Und die Schatten sind halt lang, genau.
Jetzt haben wir ja da quasi schon so eine Küstenlinie so ungefähr Pi mal Daumen eingetragen. Die ist zwar ziemlich qualitativ ziemlich mies, aber was bedeutet das denn? Also ich meine, in Europa ist es relativ klar, oder wenn ich so an, was weiß ich, an eines der Länder schaue, die halt ein Meer angrenzend haben, da habe ich halt irgendwie ein Stück Strand und dann ist Wasser. Wie ist das in der Arktis? Ich meine, da gibt's ja eigentlich das Land als solches so gar nicht, sondern da ist ja alles mit Eis bedeckt. Wo ist denn da die Küstenlinie?
Genau, also das ist ein bisschen das Problem, dass die Antarktis da ein bisschen anders ist als andere Regionen auf der Welt. Überall anders haben wir die normale OpenStreetMap-Küstenlinien-Definition, wo man sagt, die Hochwasserlinie ist das, was wir mappen. Bis dahin geht das Wasser und ab da beginnt das Land, relativ einfach.
Also die mittlere Hochwasserlinie.
Genau, die mittlere Hochwasserlinie. Ja. Und in der Antarktis ist halt dort, wo das Eis bis zum Meer geht, schwimmt das Eis halt letztendlich auch ein bisschen auf dem Wasser auf. Und das kann teilweise ziemliche Größenordnungen annehmen. Das nennt sich dann Schelfeis. So ein Schelfeis oder Eisschelf, beide Formulierungen existieren, hat eine relativ hohe Dicke. Also der ist an der äußeren Kante so etwa 100 Meter dick und kann bis zur inneren Kante bis über 2000 Meter Dicke anwachsen. Und das ist ein stabiles System, wo an der Vorderkante natürlich ab und zu Eisberge abbrechen, aber das geschieht nur alle paar Jahre mehr oder weniger. Und die Frage ist, wie stellt man das in den Daten in OpenStreetMap dar?
Ja, aber gut, jetzt stelle ich mir so als Laie erstmal vor, so Schelfeis, na, das ist ungefähr wie zugefrorener See, so nur ein bisschen größer.
Nein, das ist eben genau das Problem, dass das eigentliche Meereis da zusätzlich noch kommt. Mhm. Also das, was im Winter halt zufriert von dem Meer, das ist außerhalb davon. Das Schelfeis ist etwas, was über Jahrzehnte konstant ist. Mehr oder weniger konstant. An der vorderen Kante verändert sich das halt ein bisschen. Und was deshalb für die praktische Nutzung durch die Menschen eigentlich vollkommen dem Land entspricht. Also da werden Flugplätze drauf gebaut, da werden Forschungsstationen drauf gebaut. Das kann man wie Land verwenden.
Also wie ist denn da der Unterschied? Wie dick ist so Meereis?
Das Meereis ist nur maximal ein paar Meter dick, selbst wenn es mehrere Jahre alt ist. Und das Schelfeis, hatte ich ja eben gesagt, ist mindestens so in der Größenordnung 100 Meter dick.
Okay, das hält dann auch wirklich was aus.
Genau, also da kann man praktisch alles drauf machen, was man auch anderswo auf dem Land macht.
Es ist auch eine andere Situation als am Nordpol. Am Nordpol gibt es dieses Schelfeis in der Form nicht. Teilweise vielleicht schon so Grönland und so weiter. Aber der Nordpol selber und das Nordpolarmeer und so weiter, da ist ja komplett Meer und da gibt es dieses Schelfeis nicht, da gibt es eben dieses Seeeis, was sich über den Jahresverlauf verändert und was sich auch ständig bewegt und so weiter und was sehr instabil ist letztlich. Aber am Südpol ist die Situation ganz anders.
Genau, und das Schelfeis muss aus diesen Gründen eben auch gemappt werden. Und das, was wir uns jetzt überlegt haben in der Diskussion auf dem Hackwednet, ist eigentlich auch, dass wir die Küstenlinie an die Außenkante.
Ich muss noch mal blöd fragen. Also, wenn das Schelfeis eigentlich ist wie Land. Wie Landmasse. Wo ist denn dann der Unterschied zwischen Landmasse und Schelfeis?
Das liegt daran, dass unter dem Schelfeis natürlich noch Wasser ist.
Ah, okay.
Und wir haben neben der äußeren Kante des Schelfeises auch noch eine innere Kante. Bis dorthin geht halt das Wasser. Und wenn wir uns sagen würden, okay, das Eis ist jetzt nicht so wichtig, das Eis über dem Wasser nehmen wir als Wasser und das Eis über dem Land nehmen wir als Land, dann wäre dort die Küstenlinie. Mhm. Das ist aber für die Praxis eigentlich nicht so sonderlich von Bedeutung, diese Linie. Das ist eigentlich nur die formale innere Grenze des Schelfeises. Und die befindet sich halt auch in einer solchen Tiefe, teilweise über 2000 Meter unter dem normalen Meeresspiegel, der da wäre, dass man es weder genau bestimmen kann, wo das präzise ist, noch dass die genaue Position irgendeine praktische Bedeutung hat.
Okay.
Das heißt, wenn wir jetzt die Karte, also die Situation, wie wir sie im Moment haben bei OpenStreetMap, ist halt die, dass diese innere Kante, die sogenannte Grounding Line, eingezeichnet ist, abgesehen davon, dass die Daten sehr schlecht sind, aber das ist der Versuch ist offensichtlich, diese Grounding Line nachzubilden. Das ist aber das, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Satellitenbild von der Antarktis schaue, kann ich die überhaupt nicht sehen. Und ich kriege ein sehr falsches Bild eigentlich. Wie gesagt, da gibt es Forschungsstationen und so weiter, die wir quasi auf dem Meer einzeichnen würden im Moment, die aber nicht auf dem Meer sind, sondern die auf diesem Schelfeis, auf diesem Schelfeis drauf sind. Und deswegen, es ist natürlich weiterhin wichtig, wir wollen beide Linien einzeichnen. Die sind ja durchaus irgendwo da. Und je nachdem, was man genau mit den Daten macht, will man die auch vielleicht verschieden zeichnen und will verschiedene Dinge damit machen. Das heißt, beide Linien braucht man schon. Die Frage ist nur, was ist sozusagen mehr die Küstenlinie? Mhm. Und da haben wir nach vielen Diskussionen, ich habe mich da auch überzeugen lassen müssen, nach vielen Diskussionen sind wir eben dazu gekommen, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich eher diese äußere Linie, die mehr unserer Vorstellung von einer Küstenlinie entspricht.
Mhm. Und gibt es denn schon eine Methode, das zu taggen, also diese Unterscheidung?
Darüber haben wir auch ein bisschen nachgedacht und wir haben da schon ein paar Überlegungen, die wir in den nächsten Tagen auch im Wiki dokumentieren wollen. Die Idee ist halt, dass wir wirklich auch alle Flächen, die wir jetzt erwähnt haben, die Schelfeis, das Land und das Wasser in den Daten repräsentieren und das auch in einer Form tun, die dann für die Kartendarstellung auf der Webkarte eben auch flexibel zu handhaben ist.
Ja, also ich wollen wir jetzt auf die Details nicht genau eingehen, weil das wird dann sehr, sehr verwirrend mit all den einzelnen Tags. Aber letztlich, wir haben ja schon Tags für Gletscher und die werden auch in der Antarktis teilweise schon verwendet. Und wenn man dieses Konzept so ein bisschen weiterdenkt, dann kommt man auf die verschiedenen Tags. Und wie gesagt, das schreiben wir im Wiki dann alles auf und gucken auch, dass wir da Beispielkarten machen und so weiter. Und dann kann man sehen, wie das genau aussehen soll oder wie wir uns das denken. Und dann müssen wir natürlich da auch mit anderen Leuten drüber diskutieren und so.
Wie ist das denn, wenn ich jetzt auf OpenStreetMap.org gehe und einfach ganz nach unten muss ich ja gucken auf der Karte, einfach ganz nach unten auf die Karte gucke, was genau, welchen genauen Teil der Antarktis kann ich denn dort sehen?
Ja, OpenStreetMap ist immer noch so ein bisschen in gewisser Hinsicht, aber das sind nicht schlechter als die anderen Webkarten wie Google, im Mittelalter verhaftet, sodass man, wenn man so weit nach Süden geht, dass man irgendwann vom Kartenrand runterfällt. Also die Webkarte von OpenStreetMap geht nur bis 85 Grad und ein paar zerquetschte.
Also diese Gradanzahl ist sozusagen der Winkel.
Genau, das ist die geografische Breite, genau. Und der Südpol ist bei 90 Grad, ja. Und da fehlt halt ein Stück.
Wenn man sich das wie ein Globus vorstellt, dann hat oben und unten jemand ein Loch in den Globus reingebohrt.
Genau.
So, und das gibt es halt bei uns. Diesen Bereich, wo das Loch ist, den gibt es halt bei uns auf der Karte so nicht.
Genau, und hinzu kommt natürlich auch noch, dass der Bereich nah an dieser Grenze ziemlich stark verzerrt ist auf der Kartendarstellung. Also das, was man in der OpenStreetMap-Karte auf osm.org sehen kann, sieht deutlich anders aus, als es in der Realität auf der Erdoberfläche aussieht.
Ich dachte auch, die Antarktis sei viel, viel kleiner, bis ich jetzt mal diesen 1:1-Vergleich gesehen habe, weil ich halt immer wusste, ja, das ist halt verzerrt dargestellt.
Und das ist
halt
das Wesen dieser Projektion, dass zum Beispiel auch Grönland größer erscheint als Australien, obwohl es in Wirklichkeit viel kleiner ist. Das liegt halt an der Verzerrung der Projektion.
Kann denn die OpenStreetMap-Datenbank diese Daten überhaupt speichern?
Ja, speichern kann sie schon. Also die Daten in der Datenbank werden ja in den geografischen Koordinaten, also mit Längen- und Breitengrad angegeben. Und das ist überhaupt kein Problem. Da können alle Daten auf dieser Welt dargestellt werden. Also die Datenbank kann es, was es eben nicht kann, sind diese Webkarten. Und das ist kein grundsätzliches Problem oder sowas. Es liegt einfach daran, dass als Google damals diese Webkarten erfunden hat, diese Form der Webkarten, wie wir sie jetzt eben alle bei Google sozusagen abgeschaut haben, dass man so eine gekachelte Karte hat, wo man rein und rauszoomen kann und so weiter. Damals hatten die sich wohl gedacht, ne, das ist halt schön, wenn das ganze Ding quadratisch wäre. Und wenn man eben diese Mercator-Projektion benutzt und eine quadratische Karte dabei rauskommt, dann entsteht genau dieser Effekt, dass man bei 85 Grad Nord und 85 Grad Süd abschneidet.
Mercator-Projektion ist die Methode, die benutzt wird, um die Karte bei OpenStreetMap.org zu machen. Also das genau. Ist ein Teil dieser Methode.
Ich glaube, Projektion heißt da also, so wenn man es immer Projektion erklärt, ist, du nimmst einen Globus, schneidest ihn in der Mitte auf und stellst eine Lampe rein und schaust dann, was an die Wand geworfen wird.
Ja, ganz allgemein gesprochen, Projektion ist die Abbildung der kugelförmigen Erdoberfläche auf eine platte Ebene in irgendeiner Form.
Genau, also zum Beispiel dann eben das, was eben der Globus sozusagen an die Wand wirft.
Genau, und das ist eben für die gesamte Erdoberfläche niemals möglich, ohne dass wir Verzerrung haben.
Ja. Wenn das jetzt mit dieser Mercator-Projektion, die wir bei OpenStreetMap.org im Moment benutzen, nicht funktioniert, was habe ich denn dann noch für Möglichkeiten?
Im Endeffekt könnte man die Originalkoordinaten aus der Datenbank direkt einfach als Grafik in Gitter einzeichnen. Das wäre nur von Nachteil insofern, dass es noch viel stärker verzerrt wäre als die normale Kartenprojektion in OpenStreetMap.
Das heißt, ein Kreis wird dann plötzlich zum Oval oder so.
Genau, also wir haben nicht nur eine Verzerrung der Winkel, sondern auch eine Verzerrung der Flächen. Und das ist halt sehr ungünstig. Für die Polargebiete verwendet man deshalb meistens andere Projektionen. Da ist besonders die stereografische Projektion verbreitet, die halt für den Pol exakt die Erdoberfläche abbildet und mit wachsendem Abstand vom Pol halt gewisse Verzerrungen verursacht, was aber für Gesamtdarstellung der Antarktis immer noch vollkommen problemlos
ist. Wir hatten ja gerade das Beispiel, wenn ich die Lampe in den Globus stelle, wie müsste ich mir das für diese stereografische Projektion vorstellen?
Die kann man sich vorstellen, indem man von dem gegenüberliegenden Pol aus die kugelförmige Erdoberfläche auf eine Platte projiziert, die sich am Südpol befindet und sozusagen am Südpol anliegt.
Das heißt, der Pol wird dann in der Karte so quasi als Kreis, also als grundlegend, so als ungefährer Kreis dargestellt. Ich habe also quasi den Pol in der Mitte und drumherum.
Genau, also die Breitengrade sind als Kreise um den Pol herum.
Mhm. Das ist eigentlich eine relativ typische Darstellung. Also jeder Atlas, den man so vielleicht zu Hause hat, wenn man da mal blättert, meistens ganz hinten ist dann eine Karte vom Nordpol und eine Karte vom Südpol. Und da ist quasi, kann man sehen, die Antarktis ist mehr oder weniger kreisförmig, da um den Pol zu sehen. Und das ist eigentlich die typische Darstellung. Und
also im Prinzip ein Globus, der aber halt die Achse an einer anderen Stelle oder gar keine Achse hat und da dann halt einfach oben drauf, da drauf, wenn ich so auf die Kugel drauf schaue.
Von
halt
oben auf den Globus drauf gucken.
Ja. Von oben drauf, ja. Genau. Also wenn entlang der Achse quasi guckst, ja, ja. Auf den einen oder anderen Pol. Ja.
Sprich in der Umgebung, im Rahmen der Antarktis, ist ziemlich genau der Projektion.
Genau, die schaust du. Ja. Gut, jetzt haben wir festgestellt, dass die OpenStreetMap API das eigentlich irgendwie kann und die Datenbank, und wir könnten auch im Prinzip eine Webkarte machen, die das so in dieser Projektion anzeigt. Wie steht es denn mit den Bearbeitungswerkzeugen?
Ja, da haben wir so ein bisschen ein Problem, weil wir haben ja verschiedene Editoren, und die Editoren, die im Web arbeiten, also das ist halt der Potlatch und auch dieser neue Editor-ID, der im Moment entwickelt wird, die setzen halt auf diese Mercator-Projektion. Die nutzen diese Mercator-Kacheln und so weiter ausschließlich. Das müsste nicht so sein, man könnte das sicher auch anders machen, aber das ist im Moment der Fall. Das heißt, mit denen ist es überhaupt nicht möglich, die Daten südlich von 85 Grad überhaupt zu bearbeiten oder zu sehen. Mit dem JOSN geht das im Prinzip. Der JOSN wird typischerweise, wenn man ihn einfach so startet und nicht konfiguriert hat, dann benutzt er die Mercator-Projektion auch. Man kann den aber umstellen, der kann verschiedene andere Projektionen. Man kann insbesondere eben auch auf WGS 84 umstellen, also dass die eigentlichen geografischen Koordinaten, wie sie direkt bei OSM erfasst sind, dann kann man die Daten sehen und kann sie editieren. Es führt halt dazu, dass der Südpol sozusagen eine lange Linie ist am unteren Ende der Karte. Ja, der ganze Pol ist breit getreten über die ganzen 180 Grad in die eine Richtung und in die andere Richtung. Aber man kann die Daten bearbeiten. Man hat halt irrsinnige Verzerrungen drin. Ein Gebäude zum Beispiel, was eigentlich viereckig aussehen soll, sieht also, wird ein furchtbares, riesengroßes Parallelogramm draus. Das ist also sehr problematisch. Umso näher ich an den Pol komme, umso größer ist die Verzerrung. Man kann also im Prinzip mit den Daten arbeiten, man kann Daten editieren da. Es macht aber keinen Spaß, und es führt auch dazu, dass die Daten falsch erfasst würden. Es wäre schön, wenn wir da auch so eine polare stereografische Projektion nutzen können. Das kann der JOSM im Moment nicht. Und das wäre auch sowas, wo man vielleicht mal gucken müsste mit den Entwicklern, wie man das vielleicht auch einbauen kann, damit man da besser arbeiten kann.
Das ist aber kein prinzipielles Problem, dass er das prinzipiell so nicht kann, sondern es müsste eigentlich nur.
Eigentlich nee, das müsste nicht. Man im Prinzip beheben können. Die Frage ist halt, mit welchem Aufwand das verbunden wäre beim JOSM.
Ja, das klingt doch nach einer schönen Aufgabe für einen unserer Hörer. So. Ihr habt jetzt ja in den letzten, ja, wir sind jetzt schon fast am Ende des Hackwings, in den letzten anderthalb Tagen ziemlich viel darüber diskutiert. Wie steht's denn? Seid ihr euch irgendwie einig geworden, wie es jetzt weitergeht von hier aus?
Ja, also wir haben jetzt eine sehr gute Vorstellung jetzt zwischen uns beiden, sage ich jetzt mal, die wir an diesem Projekt arbeiten. Wir haben auch mit einigen anderen Leuten ja jetzt auf dem Hackweekend insbesondere auch drüber geredet, was die denn für Meinungen und Ideen haben und so weiter. Wir haben jetzt eine ganz gute Vorstellung davon, was wir glauben, was der Weg ist, wie wir weiter vorgehen können und was wir uns vorstellen, wie das Ganze aussehen könnte. Aber wir müssen das natürlich auch noch im größeren Rahmen diskutieren mit anderen Leuten. Auch dieser Podcast soll natürlich da helfen, dass ein paar mehr Leute wissen, was wir da machen wollen und da mit uns drüber reden und sagen, hier, das ist eine gute Idee, das ist eine schlechte Idee und so. Der nächste Schritt ist jetzt quasi, dass wir das dokumentieren, welche Tags wir uns überlegt haben und so weiter, was wir machen wollen, und dass wir auch mal die Daten, die wir haben, also wir haben vorhin ja drüber gesprochen, dass es diese Datenquellen gibt, dass wir die mal konvertieren und beispielhaft darstellen, Karten daraus machen und sowas, dass andere Leute auch sehen können, okay, so wird es nachher aussehen, wenn wir das machen, damit wir dann auch in eine sinnvolle Diskussion kommen können. Weil wenn man das alles nur theoretisch bespricht, dann merkt man ja auch nicht, wo in der Praxis dann vielleicht Fehler auftreten. Also das ist der nächste Schritt, die Dokumentation und testweise Konvertierung von Daten und so. Und dann ist es natürlich so, wir wollen ja wirklich im ersten, also wir wollen ja insbesondere diese Küstenlinie ganz erheblich verändern. Wir wollen die Daten, die jetzt da sind, löschen, weil wir sagen, die sind so schlecht, es bringt nichts an denen dran rum zu fusseln und so weiter. Vielleicht wird man den einen oder anderen Punkt ausnehmen, wo man eben sieht, okay, da ist vielleicht doch jemand, hat jemand von Hand schon was besser gemacht. Also diese Sachen müssen wir eruieren. Aber wir wollen die löschen und wollen dann neue importieren. Mhm. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr großer Eingriff bei OpenStreetMap. Und so ein Import, der muss diskutiert werden und der muss auch breite Zustimmung finden. Das heißt, wir werden gucken, dass wir diese Diskussion anstoßen und durchführen. Und erst dann, wenn es so aussieht, dass sehr viele Leute einverstanden sind damit, dann auch den Import auch wirklich machen.
Wenn ich jetzt sage, okay, das klingt alles total interessant und naja, ich würde mich da gerne irgendwie darüber informieren, vielleicht sogar beteiligen, was sind die Anlaufpunkte, die ich habe?
Also der erste wäre die Antarktika-Seite im Wiki.
Also im OSM-Wiki?
Im OSM-Wiki, genau. Dort haben wir auch schon ein bisschen die Quellenlage aktualisiert, also die ist schon ein bisschen besser dokumentiert jetzt und da wollen wir jetzt auch unsere Überlegungen zu den Tags und zu dem geplanten Import mit integrieren oder verlinken. Dort wäre also der primäre Ansatzpunkt. Ansonsten haben sowohl der Jochen als auch ich ein bisschen weiterreichend noch was in unseren Blogs geschrieben, dass sich die Interessierten auch gerne durchlesen können. Ja, für die Diskussion, die...
Genau, also wir haben ja jetzt hier zum Podcast gibt's ja irgendwo eine Webseite, da sind natürlich dann die Links, also die Sachen, die wir jetzt besprochen haben, wenn natürlich die Links genau, da alle
da verlinken wir auch drauf. Eure beiden Blogs nochmal mit.
Ja, und da gibt's ja auch die Möglichkeit, Kommentare abzugeben, also da freuen wir uns, wenn jetzt irgendwelche Hörer schreiben, wenn sie da Fragen zu haben, könnt ihr da alle Fragen stellen und natürlich auch der Ideen, was man noch besser machen kann und so weiter, was noch zu berücksichtigen wäre, dann freuen wir uns, das da zu sehen. Wir werden auch sicher auf der Import-Mailing-Liste eine Diskussion führen, weil das halt einfach der Ort ist, auf dem Importe besprochen werden müssen. Dann aber im Wiki, glaube ich, wird es eine Importseite geben oder gibt es schon eine Importseite und das findet man über die Antarktika-Seite und dort kann man dann auch Kommentare abgeben und dort werden die Informationen letztlich alle zusammenfließen.
Ja. Also man kann sich ja einfach die Antarktika-Seite im Wiki dann auf die Beobachtungsliste setzen und dann bekommt man auch eine E-Mail, wenn man sein Profil so eingestellt hat, wenn sich da was ändert.
Ja, oder so. Genau.
Was sucht ihr denn noch für Leute? Also oder wofür sucht ihr noch Leute?
Ja, also ich denke, den Import vom Technischen haben wir relativ gut im Griff. Wichtig wäre uns Feedback zu den Plänen, die wir jetzt so ein bisschen diskutiert haben, weil das, denke ich, auch auf eine breite Basis gestellt wird. Es gibt sicher auch Dinge, die wir eventuell nicht berücksichtigt haben bei der Sache. Was sehr wichtig ist, ist eben, dass wir das auch in den Kartendarstellungen und in den Editoren mit der Projektion die Situation verbessern. Das ist sicher ein langfristiges Thema, aber da ist jede Beteiligung gewünscht. Und letztendlich ist natürlich mit den Importplänen, die wir jetzt skizziert haben, nicht alles getan. Das ist ja nur der Startpunkt für ein weiteres Mapping durch die Community. Und da ist natürlich jede Beteiligung sehr, sehr hilfreich.
Ja, und falls wir natürlich Hörer haben, die in Antarktika sind derzeit oder planen, dort bei Gelegenheit mal hinzureisen, dann wird uns das natürlich auch interessieren, was ihr dazu zu sagen habt und ob ihr die Daten dort benutzen konntet oder verwenden konntet. Gut, dann denke ich, haben wir das Thema jetzt auch mal ganz gut eingefangen. Dann danke ich euch beiden für das Interview.
Ja, wir danken euch, dass wir hier eingeladen wurden.
Ja, und dann hoffen wir mal, dass Antarktika bald viel besser ausschaut, als es jetzt schon derzeit der Fall ist und dass eure Bemühungen Früchte tragen und dass wir viel Feedback kriegen, oder?
Ja, das wäre gut.
Dann auf Wiederhören. Tschüss. Und bis zur nächsten Podcast-Episode. Tschüss.